ARD. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Im Folgenden hören Sie Berichte von Zeitzeuginnen und Zeugen, die ungefiltert von ihren persönlichen Erfahrungen und Handlungen erzählen. In diesen Schilderungen kommt es teils zu rassistischen, sexistischen und antisemitischen Äußerungen. Zudem wird über die Beteiligung an Kriegsverbrechen unreflektiert und verharmlosend gesprochen. Mehr zum Entstehungsprozess von Unter dem Gras darüber können Sie in einem Interview mit dem Autorenteam in diesem Kanal erfahren.
Unter dem Gras darüber. 15.
Am 7. März 1933, das war genau an meinem Geburtstag, brach ein SA-Rollkommando in unsere Wohnung in der Henkelstraße 13 in Kassel ein. Sie suchten also eine rote Fahne und dann suchte man angeblich auch nach Waffen, die wir versteckt haben sollten im Keller. Mein Vater, der war gerade zu einer illegalen Sitzung der Bezirksleitung der KPD unterwegs und musste jetzt in dieser nächsten Stunde zurückkommen von diesem illegalen Treff. In der Zwischenzeit hatte die SA in der Wohnung also eine Wüstenei angerichtet. Und als mein Vater dann eintraf, wurde er sofort festgenommen. Und ich ebenfalls, ich war damals gerade 18 geworden, und mein jüngerer Bruder, 16 Jahre, wir wurden dann zu dritt auf einen Lastwagen geladen und in die Kasseler berüchtigten Bürgersäle verbracht. Das war das Hauptquartier der SA und der NSDAP. Und dort wurden massenhaft Gegner des Hitlerregimes, des begonnenen Hitlerregimes, wurden dort zunächst einmal von den Rollkommandos dort misshandelt. Also mein Vater wurde dort furchtbar geschlagen, über den Kopf geschlagen. Und an den Folgen dieser Misshandlungen ist er 1936, infolge einer Gehirnembolie, ist er dann zugrunde gegangen.
Die Verhöre waren schrecklich. Ich weiß nicht, ob die Gestapo schrecklicher war oder Auschwitz.
Also insgesamt habe ich 77 Verhöre gehabt und davon nur 2 ohne Prügel.
Es war so, wenn die Tür aufgemacht wurde, die Verhörzimmer, die waren im ersten Stock oben und da ist schon einer hinter der Tür gestanden und ich habe schon einen Faustschlag gehabt.
Fortsetzung mit Nilpferdpeitschen, immer Serien von 20, 25 Schlägen und dann erneut Frage, wie heißen deine Mitarbeiter? Keine Antwort. Wieder runter über den Bock und wieder von beiden Seiten mit vermehrten SS- und Gestapo-Leuten fürchterlich zusammengeschlagen.
Wenn Sie genau sehen, also meine Nase steht nicht mehr gerade. Sie haben also das Nasenbein gebrochen und die Nase steht heute schief.
Und ich habe ständig vor mich hingemurmelt, du darfst nicht sagen, du darfst nicht sagen.
Sie haben mir im Oberkiefer 6 Zähne eingeschlagen. Einer hat mal mit der Pistole hierher geschlagen aufs Kinn. Und einmal, also bei einem solchen Verhör, haben sie mich an die Wand gestellt, die Hände an die Wand. Und der setzt mir rückwärts im Nacken die Pistole an und sagt, also, du erzählst sowieso nichts, jetzt legen wir dich um. Und ich habe gehört, wie er den Hahn spannt. Und er hat dann auch abgedrückt, aber es war keine Kugel drinnen, keine Patrone. Aber die Nerven zu haben.
Da ist mir immer ohne in den Keller gebracht worden. Da waren so bestimmte Zellen, wo die Gestapo da drin waren und dann die Verhöre durchgeführt haben. Und dann sind da die Zellen gewesen für dunkelhaft, für anderen wieder. Wo sie einem geblendet haben, wo sie einem nicht schlafen ließen und alles das. Und im Grunde genommen hatte ich aber noch eine normale Zelle oben. Aber immer, wenn die Verhöre waren, ist mir da runter geholt worden. Da haben sie mit dem Knüppel geschlagen und auch quer über den Mund. Und war doch denen ganz egal, wo sie hingeschlagen haben, nur drauf.
Da wurde ich erst einmal vorübergehend entlassen. Entlassen natürlich in der Absicht, meine Wege weiter zu verfolgen, um mich dann auf frischer Tat oder im Zusammentreffen mit Genossen erneut hochnehmen zu können, was ja auch später dann erfolgt ist. Ne? Bis zum Oktober 1933 haben wir ja hier eine gut funktionierende Organisation gehabt und haben hier auch öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt. Beispielsweise im Kaufhaus Tietz in Kassel, heute Kaufhof, wurden von uns angefertigte Flugblätter mit Aufrufen gegen die Nazis, wurden jetzt zu Hunderten dort in den Verkaufsraum geworfen. Es war jene Periode, noch im ersten Jahr der Etablierung der faschistischen Diktatur, wo noch viele Leute, also aus ihrem demokratischen Widerstandsgeist, oftmals auch spontanen Gebrauch gemacht haben, ne? Dass sich also über bestimmte Terrormaßnahmen empört haben. Beispielsweise auch gegen Juden, die in Kassel wurden, also die Schaufensterscheiben wurden eingeschlagen. Ne? Es wurden Juden durch die Straßen geführt. An einem Platz in Kassel, am Spurplatz, wurde ein Drahtkäfig aufgebaut. Dort wurden prominente Juden eingesperrt, zusammen mit einem Esel, der mit seinen Exkrementen, die dann bespritzt hat, und eine johlende SA-Meute drumherum, die daran ihren größten Spaß hatte. Und jetzt waren da auch Hunderte von Menschen drum, die dann spontan ihre Empörung zum Ausdruck gebracht haben. Auch viele Leute, die an sich an die Nazi-Parolen geglaubt hatten, die jetzt nun gesehen haben, wie brutal die Fratze des Faschismus ist, wie gewalttätig sie sich hier bewegen, die dann erschreckt waren von dem, was sie dort erlebt haben.
Der drittälteste Bruder ist 1933 von den Nazis verhaftet worden und in ein KZ gekommen. Dies war wohl die schlimmste Nacht meines Lebens, denn meine Mutter, die sehr an ihren Kindern hing, die nie ins Bett ging, ehe alle zu Hause waren, saß am Fenster in der Erwartung der Schergen. Und dann kam die den etwa 100 Meter langen Torweg zu unserem Haus und haben dann meinen Bruder, der 10 Jahre älter ist, als ich, mitgenommen. Und das war so schlimm, dass alles, was ich später an schlimmen Dingen erlebt habe, diesen Schmerz meiner Mutter und dadurch auch meinen Schmerz nicht mehr übertönt hat.
Ich bin ja auch von den Nazis entlarvt, meiner Stellung enthoben, nach Berlin strafversetzt, unter Polizeiaufsicht gestellt worden. Ich habe ja erlebt, was das heißt, wenn man so als relativ harmloser Spießbürger das Hemd vom Leibe gerissen kriegt und dann auf den Marktplatz gestellt wird. Das sind Dinge, die man nie vergisst. Und ich kann heute noch nicht daran denken, ohne nicht irgendwo das Gefühl zu haben, ich muss in Tränen ausbrechen. Ich war damals oder ich wurde damals so depressiv, dass ich in Berlin immer wieder den Versuch machte, mich zu ertränken. Ich hatte das Gefühl, das Wasser zieht mich an, saugt mich an.
Ich hatte damals die Absicht schon, nach Berlin zu gehen, um dort eine Agentur selbstständig aufzumachen. Ich war knapp 24. Dann habe ich das erste Mal im Kino in der Wochenschau gesehen, wie Goebbels gesprochen hat und ganz offiziell gegen die Juden und so von Regierungsseite, das gab es vorher sowas ja nicht, ne? Und da war ich auch, also erstmal, was ich den Kerl sowieso nie leiden konnte mit der Pomadenfrisur und so, wie er aufgetreten ist. Und ich war irgendwie innerlich doch entsetzt. Mir wurde so allmählich klar, dass sich was sich geändert hat. Und dann kamen die ersten antijüdischen Gesetze raus, nicht? Da war es wirklich dann schlimm, ja? Und da waren so blöde jüdische Witze, die da waren. Ja, vorige Woche, das waren noch Zeiten, ja? Da war ich bei meinem Stiefvater und da musste ich weinen. Ja, da habe ich zum ersten Mal richtig geweint. Und dann ja, hat er geguckt, ein Junge weint oder so. Ich sage, ja, wir leben in einer anderen Zeit. Das war mir klar, ja. Weil es noch meine Schwester mir gesagt, was ist denn los und so. Die dachten immer noch, das geht so wie die anderen vier Regierungen. Und ich habe dann gedacht, nein, wir leben vollkommen in einer anderen Zeit. Und so war es ja dann auch.
Von einer Diktatur kann man sich, wenn man in einem demokratischen Staat lebt, keine Vorstellung mehr machen.
Es gab tolle Witze. So zum Beispiel wurde immer gesagt, man so unter sich, es können nie drei Eigenschaften bei einem Menschen zusammen sein. Also drei Eigenschaften, Nazi, klug und anständig. Das geht nie zusammen. Entweder man ist klug und anständig, dann ist man nicht Nazi. Oder man ist anständig und Nazi, dann ist man nicht klug.
Da gibt es einen Witz, der fängt an, 10 kleine Negerlein. Die saßen einst beim Wein. Der eine hat einen Witz gemacht, da waren es nur noch 9. 9 kleine Negerlein, die haben was gedacht. Dem einen hat man es angemerkt, da waren es nur noch 8. Man durfte sich nichts anmerken lassen. Und das ist natürlich, also man hat ein, bis zum gewissen Grad waren wir alle scheinheilig. Weil wir, die wir so innerlich so vollkommen dagegen waren, absolut gegen Nazi, ja, du liebe Zeit, wir haben uns nichts anmerken lassen.
Nach dem 20. Juli, ja, da konnte man ein Wort sagen, um ins Konzentrationslager zu kommen. Ein Wort. Wie hieß dieses Wort? Schade.
Ich habe 6 Jahre mit einer sehr, sehr netten Kollegin zusammengearbeitet, gerade wie ich in dem Korsettgeschäft gearbeitet habe. Ich kam mir wie eine Lügnerin vor. Ich habe mir nie was anmerken lassen. Ich habe nie eine politische Bemerkung gemacht. Und ich hatte ja auch nichts von meiner Abstammung gesagt. Also es war furchtbar.
Im Grunde genommen war ich absolut inkonsequent, dass ich überhaupt noch mal nach Berlin gegangen bin und da versucht habe, mir so eine Art Existenz aufzubauen. Ich habe es eben trotzdem gemacht, weil es damals schon sehr schwer war, im Ausland sich irgendwie eine Existenz zu schaffen. Denn sie konnten offiziell aus Deutschland raus nur mit, zuerst waren es 50 Mark, dann wurden es immer weniger, 5 Mark etc. Aber selbst wenn es 1.000 Mark gewesen wären, können sie ja noch nicht eine Existenz aufbauen. Und die Lage an den diversen Arbeitsmärkten war viel schlimmer, immer noch, als sie heute ist. Und eine Unterstützung von Immigranten, wie sie heute hier in Deutschland stattfindet, da gab es überhaupt nicht. Ja? Also sie mussten immer in eine absolut unsichere Zukunft gehen, gleichgültig in welches Land auch immer. Ja? Deshalb sind auch so viele hier geblieben, weil sie hier immer noch entweder Geld hatten oder Geld verdienen konnten. Im Grunde genommen hätten ja nach dieser einen Goebbels-Rede alle Juden weggehen müssen, im Grunde genommen. Ja? Also sind es nicht aus Existenzangst. Ja?
Die Meyers hatten eine Öl- und Getreidemühle und da stand schon sehr früh fest, dass die Nazis die haben wollten. Und da hat man schon 34, 35 massiv Druck auf sie ausgeübt. Und 36 nach den Rassegesetzen, da kam dann der Herr Meyer zu meinem Vater und er sagte, die waren beide zusammen Offiziere bei den Ulanen gewesen im Ersten Weltkrieg. Und er sagte, was soll ich bloß machen? Er sagte, die Mühle ist doch 4 Millionen weg und die Nazis wollen mir bloß 1 Million geben und die Ausreisegenehmigung. Mein Vater hat gesagt, du, ich würde die 1 Million nehmen und würde die meine Familie nehmen und rennen, so schnell ich bloß kann. Ja, den guten Rat gebe ich dir. Pfeif doch auf die 3 Millionen. Da, aber das Leben deiner Familie ist ja wichtiger. Und dann sind die, jetzt war, entweder sind sie Ende Januar oder Anfang Februar, 37, sind sie dann raus.
Wir hießen ja Rosenbaum. Und ein Mitschüler von meinem Bruder kam 35, 34, er würde seinen Namen ändern. Er hat einen polnischen Namen, Klosowski oder sowas. Und der hat sich dann Schumann genannt. Und dann hat mein Bruder auch eine ganz kurze Zeit überlegt, ob er statt Rosenbaum den Mädchennamen meiner Mutter Kürten bzw. der Großmutter Lang annehmen wollte. Und dann hat Mutter ihn nur angeguckt und dann war er auch also derartig rabiat dagegen, dass er also sich zu seinem Namen bekannt hat. Meine Schwester hat Schwierigkeiten gehabt. Die sollte im Berufspädagogischen Institut aufgenommen werden in die Fachausbildung zur Gewerbelehrerin. Und sie war einmal durchgefallen, weil sie zu erschöpft war. Und beim zweiten Mal waren die Nazis schon da. Und da wollte der neue Leiter der Ausbildung sie schon von der Liste streichen. Rosenbaum, eine Jüdin wollen wir nicht, auch nicht einen jüdisch klingenden Namen. Und da hat die alte Leiterin sich für Christine eingesetzt und hat sie gebeten, den Arier-Nachweis zu bringen. Und das war ja wahnsinnig wichtig. Und wir haben also alle vier Großeltern auf katholischen Friedhöfen begraben gefunden und waren arisch. Aber eben gefährdet.
Die Nazi-Weltanschauung, das war also etwas sehr Banales. Da lernte man nur, die Juden sind unser Unglück, die müssen isoliert werden. Dann lernte man etwas auch in der Schule über Rasse, über nordische Rasse, dass das also die besseren Menschen sind und dass wir Deutschen natürlich in der überwiegenden Mehrheit alle dazu der nordischen Rasse gehören. Und ansonsten herrschte eine gewisse patriotische Erziehung vor. Man war deutscher Patriot, auch als Nazi. Für das Vaterland musste man sich engagieren und einsetzen, nicht?
Der Erdkundelehrer, der war sehr begeistert für Kolonial und so weiter. Das heißt also Deutschland über alles und nicht nur von der Maas bis an die Memel, sondern vor allen Dingen auch die deutschen Kolonien, nicht? Und immer natürlich wir, die Helden, wir, die Weißen, das war ganz stark.
Als ich eingeschult wurde, wurde jeden Morgen in der Schule gebetet. Und zwar war unser Schulgebet das bekannte Gebet, wie fröhlich bin ich aufgewacht. Wie habe ich geschlafen, so sanft die Nacht. Hab Dank im Himmel, du Vater mein, dass du hast wollen bei mir sein. Beschütze mich auch diesen Tag, dass mir kein Leid geschehen mag. Und nach dem Umbruch, wie die Kirche so immer mehr oder weniger ins Abseits gestellt wurde, bevor das Schulgebet restlos abgeschafft wurde in der Nazi-Zeit, mussten wir ein neues Gebet lernen. Das kann ich leider nicht mehr vollständig hier zitieren, aber es fing an: Herr, lass mich hungern, dann und wann. Satt sein macht stumpf und rege und schickt mir Feinde Mann für Mann. Kampf hält die Glieder rege und hängt den Kranz, den Lorbeerkranz, mir höher in die Sterne. Weiter kann ich jetzt das Gebet nicht mehr zitieren. An dieses Hungern habe ich dann in der Kriegsgefangenschaft denken müssen und auch an das, an die vielen Feinde, die wir bekommen haben.
Ich war ins Jungvolk eingetreten. Meine Mutter hat befürwortet, hat mir die Erlaubnis gegeben. Sie hatte die Vorstellung, naja, die marschieren, die machen Fahrten. Eine Reise konnten meine Eltern uns ja sowieso nicht finanzieren. Und meine Mutter hat das mit den Wandervögeln verglichen. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat das an sich gefallen, denn das war nicht zu merken, dass das irgendwie politisch war für uns Kinder. Wir haben sowieso aufgrund der militaristischen Beeinflussung so Soldaten gespielt und Jungvolk war dann eben das Spiel. In der Fortsetzung mit besseren Mitteln. Denn da hatten wir ja nun richtigen Turnister, richtige Zelte gebaut. Und dann haben wir unsere Feuerstelle gebaut im Sand, einen Kessel aufgesetzt, Feuer gemacht. Ich habe aus dem toten Spreearm Wasser geschöpft mit lauter Kiefernadelresten. Die wurden dann mit dem Reis verkocht. Ja, aber das war abenteuerlich, so eine Art Überlebenstraining. Das hat uns Spaß gemacht. Wofür das gedacht war und dass das die Kriegsvorbereitung war, das wussten wir noch nicht. Das hat keiner gesehen. Es wurde, Hitler hat immer vom Frieden gesprochen. Das haben wir nicht gesehen. Das kann man alles erst im Nachhinein erkennen. Wir haben das aus ganz anderen Rahmenbedingungen heraus erfasst. Allerdings dann aber immer auch mit gewisser politischer Steuerung. Wir Deutschen und die anderen wollen uns einen Lebensraum nicht gönnen. Sodass wir immer noch, wenn es wirklich später als der Krieg ausbrach, uns als die Angegriffen fühlten.
In den großen Buddelkisten, da spielten wir Schiffsschlacht. Man spielte also doch sehr, sehr vieles, was auf der kriegerischen Ebene lag. Ich hatte einen Freund, mit dem spielte ich alles Mögliche als Soldat. Man achtete bloß darauf, dass man einen Dienstgrad höher war als der andere. Und derjenige, der den höchsten Dienstgrad hatte, war dann auch der Führer der Clique gleich. Aber wenn wir Cliquen bildeten, dann bekämpften wir uns sehr, sehr schnell. Dann war ich mal krank und es war Winter, es schneite draußen und ich hörte die Kinder draußen spielen. Und ich sagte zu meiner Mutter, kann ich nicht wenigstens ans Fenster? Also die spielten draußen und mein Kontrahent, der war also da mächtig am Sagen. Und brüllte dann rauf, Arno, wir wollen heute noch bei dir einen Vorbeimarsch machen. Oh, dachte ich, das ist ja schön. Da muss mich meine Mutter unbedingt nochmal aufstehen lassen, dass ich dann am Fenster stehe und auch so machen kann, wie Hitler mal gemacht hat. Also das, die Figuren wurden nachgeahmt. Wir spielten auch oft, dass einer jetzt General ist und der andere ist Generalfeldmarschall.
Nach dem ersten Jahr im Jungvolk musste man eine sogenannte Pimpfenprobe ablegen. Das war eine Bewährung, die sportlich und auch ein bisschen theoretisch also abgehalten wurde. Und du warst zufällig, ich weiß es nicht, es war so, ich war der Beste in dem Jungzug von 25 Jungen, der die Pimpenprobe am besten bestanden hat. Und du kriegst ich verliehen, sonst musste man das Fahrtenmesser selbst kaufen, kriegte ich ein Fahrtenmesser verliehen und in der Klinge war ein tätowiert Blut und Ehre.
Ja, das deutsche Jungvolk, wie sich das nannte, das war praktisch die Kinderorganisation der Hitlerjugend. Und als Angehöriger dieses deutschen Jungvolks hieß man Pimpf. Wir waren Pimpfe. Und da nun gab es aber einen bestimmten Tag in der Woche, der wurde eingeführt, ich weiß nicht mehr, wann das war, in den 30er Jahren. Das war dann der sogenannte Staatsjugendtag. An dem versammelte man sich eben dann bei der Hitlerjugend bzw. beim Jungvolk. Und wer nun nicht drin war im Jungvolk und in der Hitlerjugend wie ich und einige wenige andere, der musste dann zur Strafe gewissermaßen oder um beschäftigt zu sein, der musste zur Schule gehen, während für die anderen an dem Tag keine Schule war. Und da erinnere ich mich, dass wir dann eine Klasse bildeten, von den Sextanern bis zu den Primanern, alle saßen in einer Klasse und da wurde man halt nur so ein bisschen beschäftigt. Das war aber eine verhältnismäßig kurze Zeit. Später wurde es dann einfach Pflicht. Man musste dahin zur Hitlerjugend bzw. zum Jungvolk und ich war dann auch Mitglied des Jungvolks.
Bei uns waren alle im Jungvolk. Hatte sich herausgestellt, dass kein Lehrer sich wagte, jemanden zu prügeln oder zu schlagen, wenn er die Hitlerjugend oder die Jungvolkuniform trug. Sodass wir bei bestimmten Situationen, wenn wir irgendwie, bestimmte Aufgaben vor uns hatten, dass wir bewusst die Uniform anzogen.
Die Freizeit wurde hier immer stärker eingeschränkt durch die Organisationen. Die stinklangweilig waren. Ich sage Ihnen, die mussten Jugendtreffen in Jugend geführt werden, ist ein so blöder Grundsatz, weil die Jugend, die da führen soll, auch nichts weiß. Und so haben sie Druckschriften verteilt und wir haben Albert Leo Schlageter gelesen oder sowas Blödes, ja. Und das hat uns sofort gelangweilt. Und die Drückebergerei war groß geschrieben. Und das war ja eine merkwürdige Nebenwirkung der Hitlerjugend. Wir haben dort Platten ausgetauscht von Jazz und sowas. Da kam man ja zusammen, nicht? Die hatten Quellen, jene hatten Quellen. Und so haben wir uns auch die Lokale verraten, das Imperator in Berlin, wo man eigentlich nicht reingehen sollte. Da wurde zum ersten Mal Moderne gesehen. Praktisch die Dekadenz, die Moderne, die hat uns mit strahlender Hoffnung erfüllt. Das war schön. Aber wir haben unseren Gedanken darüber hinaus nicht verlängert, dass das einmal kulturbestimmend sein könnte. Sondern wir haben eifrig unsere Marschlieder gesungen und sind marschiert, wenn wir das mussten. Und in der Hitlerjugend selbst waren dann die Plauderstunden das Wichtigste, wo wir sowas machten.
In die Hitlerjugend bin ich ja schon sehr früh eingetreten. Aber dann kam, das Jahr weiß ich nicht mehr, die Übernahme der bündischen Jugend, der Pfadfinder und anderer Organisationen in die Hitlerjugend. Bei der Übernahme haben die Gefolgschaftsführer der bündischen Jugend ihre Positionen behalten. Das heißt, sie wurden in die Hitlerjugend aufgenommen und wurden gleichzeitig entweder HJ-Fähnleinführer oder Gefolgschaftsführer und haben eigentlich in den ersten Jahren in der Hitlerjugend gar nichts anderes gemacht als das, was sie vorher in der bündischen Jugend machten. Also das heißt, wir haben Zeltlager gemacht, wir haben Wanderungen gemacht, ideologische Schulungen gab es wenig, wenn, dann bestand es darin, dass wir Nazi-Lieder lernten und sangen, mit Begeisterung sangen. Oder wir haben wunderschöne Fahrten gemacht. Ich erinnere mich auf eine Fahrt auf die Insel Sylt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf die Insel Sylt kam, eben mit der Hitlerjugend. Dort waren wir 14 Tage in einem Zeltlager. Das ging nicht anders zu, als es einem heutigen Zeltlager zugeht. Mit anderen Worten, indoktriniert wurde ich in der Hitlerjugend eigentlich nicht, weil alle unsere Führer in der Mehrzahl bündische Jugendleute waren und keine gestandenen HJ- oder Nazi-Leute.
Wenn wir böse waren, dann hat die Führerin, die war ein paar Jahre älter als wir, hat gesagt, so, und jetzt müssen wir straff exerzieren, weil ihr so frech seid. Und dann heißt es in Linie angetreten, in Reihe angetreten, rechts um, links um, Gleichschritt Marsch. Und dann hat man so ein kleines Fähnchen, das war der Wimpel, und dann musste man dann am Sportplatz immer rundherum marschieren. Und wenn wir wieder brav waren, dann durfte man wieder was anderes machen, was schöner war. Und da musste man Lieder lernen, so. Vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Fanfaren, vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Ist das Ziel auch noch so hoch, Jugend zwingt es doch, unsere Fahne flattert uns voran, unsere Fahne ist die neue Zeit und die Fahne führt uns in die Ewigkeit und die Fahne ist mehr als der Tod. Über den Text nachgedacht habe ich überhaupt nicht. Ne? Das war nur so ein bisschen zack, zack zum Marschieren, fand ich manchmal ganz lustig und manchmal auch ganz gräuslich. Wir haben auch lustige Lieder gelernt oder sentimentale, sind auch einmal in die Jugendherberge gefahren und da haben wir dann auch wieder gesungen, wir holen die Fahne nieder, sie geht mit uns zur Ruhe, aber wir durften übers Feuer springen und es war sehr abenteuerlich. Es war also ein Gemisch, wie Schule auch, angenehmes, unangenehmes, schönes, weniger schönes und es war selbstverständlich.
Lieder, die wir gesungen haben, das waren vielfach Volkslieder und natürlich auch Lieder, die aufpeitschend wirkten. Was man natürlich in dem Alter überhaupt nicht bemerkt. Wir fanden es wundervoll.
Es gab natürlich auch harmlosere Lieder, aber es gab auch ganz schlimme Lieder. Und die schlimmen Lieder sind vielen Leuten gar nicht so bekannt. Und ich weiß nicht, ob das eine örtliche Besonderheit bei uns in Wernigerode war oder ob diese schlimmen Lieder auch woanders gesungen wurden. Ich erinnere mich an eines, das hieß Achtung, HJ, die Roten sind bezwungen. Am Boden liegt das ganze Bonzenpack. Doch schon erhebt sich frech der fette Spießer, der nie gekämpft und nie geblutet hat. Ihr Spießer, ihr Bonzen, wir sind auf der Wacht. Wir sind ja die Alten noch heut. Wir haben geblutet, gekämpft und für Deutschland, doch niemals für euch. Drum vorwärts, ihr Bonzen, die Straße frei, ihr Spießer, schert euch nach Haus. Wir schlagen euch sämtliche Knochen in zwei und räuchern die Bude euch aus. Solche Lieder haben wir gesungen. Und ich erinnere mich, dass ich nach 1945, nach Kriegsende, durch meine Eltern bekannt wurde mit einem ehemaligen Sozialdemokraten, der in Wernigerode lebte, einem Malermeister, der Stadtverordneter der SPD vor der Nazizeit gewesen war. Der konnte sich an dieses Lied auch gut erinnern und wusste noch zu erzählen, wie er in seiner Wohnung hinter der Gardine stand und auf die Straße geguckt hat und das Lied gehört hat und gezittert hat, als er den Text hörte. Das hat mich dann allmählich sehr nachdenklich gestimmt. Ich war ja bis zum Ende des Krieges dem Nationalsozialismus völlig ausgeliefert. Also ich hatte keinerlei Rückhalt etwa im Elternhaus oder so, die mich da gewarnt hätten, sondern ich war also völliges Opfer und habe das erst sehr allmählich begriffen, worum es sich gehandelt hat, nach 45 erst.